U-Turn, schön, dass ihr da seid. Richtig gut, ich habe schon am Anfang gesagt, kein besserer Ort, als da zu sein, wo Gott da ist, in seinem Haus. Amen? Amen, okay. Ey, ich hab mir gedacht, zu Beginn, ich rede davon, dass, was wir eigentlich alle bereits wissen, okay? Wir alle wissen, dass Gott der Schöpfer ist, oder? Wer weiß es? Mal Hand hoch. Okay, die meisten. Sehr gut. Willkommen in der Gemeinde. Gott ist der Schöpfer und Gott hat alles geschaffen. Wir lesen am Anfang in der Bibel, dass im ersten Buch Mose steht es geschrieben, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Dass am Anfang alles leer war und alles finster war und alles dunkel war. Und Gott hat alles geschaffen mit seinen bloßen Worten. Okay? Ihr kennt die Geschichte, entweder schon mal die Geschichte gehört oder ihr habt selber schon mal darin gelesen. Und am Anfang war gar nichts da und Gott hat angefangen, alles zu erschaffen und alles zu kreieren. Und Gott kam und er hat gesehen, dass alles leer ist. Und er hat dann gesagt, okay, es werde Licht und es wurde Licht. Ganz einfach, ganz easy. Dann hat Gott gesagt, okay, hier drüben sollen Berge entstehen. Und alles hat sich angefangen zu bewegen, die Steine, die Erde hat sich verschoben und irgendwann sind genau da, wo Gott sie haben möchte, die Berge entstanden. Dann sagt Gott, okay, wir wollen einfach, dass es ein bisschen bunter wird. Wir wollen nicht nur, dass hier Licht da ist, wir wollen nicht nur, dass die Berge da sind. Ich werd das noch so machen, dass hier ein Meer da ist oder so viele verschiedene Meere sollen hier sein. Und Gott hat gesprochen, was ist passiert? Genau das, was er gesagt hatte. Das Meer hat sich gebildet und so unglaublich weit, so unglaublich tief, so unglaublich, dass wir es mit unseren bloßen Augen gar nicht fassen können. Also hat Gott alles, was wir sehen können hier auf dieser Erde, alles, was wir hier anfassen können, alles, was wir sehen, nicht mal selbst die Sachen, die wir nicht sehen, hat alles Gott geschaffen und das mit seinen bloßen Worten. Ich möchte uns eine Sache sagen, heute Abend ist Gott hier in unserer Mitte und er möchte zu uns sprechen. Und ich möchte die Frage stellen, wenn Gott mit seinen bloßen Worten Himmel und Erde geschaffen hat, mit seinen bloßen Worten Licht sein lassen hat, mit seinen bloßen Worten Berge entstehen lassen hat, mit seinen bloßen Worten Meere entstehen lassen hat. Was glaubst du, was Gott heute Abend tun kann durch sein Wort, wenn er zu dir spricht? Ich glaube, in unserem Leben kann Licht hineinkommen, wie Gott es am Anfang gesprochen hatte, es werde Licht und es wurde Licht. Und in deinem Leben, ich weiß nicht, wie finster es aussieht, aber Gott möchte heute Abend zu dir sprechen und es kann Licht kommen. Und dieses Licht spricht für ein Licht, das wieder Hoffnung bekommt. Für ein Licht, das wieder Lebensfreude hat. Für ein Licht, das wieder Kraft und Energie hat. Für ein Licht der Orientierung. Was glaubst du, was Gott tun kann, wenn er alles durch sein Wort erschaffen hat? Was er heute Abend tun kann durch sein Wort zu dir? Was er tun kann in deinem Leben? Gott hat ja gesprochen und es sind Berge entstanden. Und heute Abend kann in deinem Leben ein Berg entstehen, was du in deinem Leben noch nie gesehen hast. Ein Berg, was sich Glauben nennt. Ein Glaube, das unerschütterlich ist. So groß wie ein Berg, dass du es nicht manipulieren kannst, dass du es nicht kontrollieren kannst. Ein Glaube, das so felsenfest ist, dass nichts und niemand, keine Situation, kein Umstand, keine Herausforderung es erschüttern kann und umstoßen kann. Wenn Gott spricht, dann entstehen Dinge, die unglaublich sind. Wenn Gott also am Anfang nur mit seinen bloßen Worten Meere geschaffen hat, was glaubst du, was er in deinem Leben tun kann? Ich glaube, Gott kann heute Abend durch sein Wort in uns wieder Meere entstehen lassen, in unserem Herz, in unserem Leben. Ein Meer, was sich Liebe nennt, das so unglaublich weit ist, das so unglaublich tief ist, dass es sogar selbst für unsere Feinde reicht. Und ich möchte dir eine Sache sagen. Du bist vielleicht hierher gekommen und denkst dir, okay, ein ganz gewöhnlicher Freitag, U-Turn, wir machen Lobpreis, wir machen Kollekte, wir machen dies und jenes und dann kommt die Predigt. Wow. Nein, es kommt mehr als nur eine Predigt, es kommt das Wort Gottes auf dich und Gott möchte, so wie er mit seinen bloßen Worten Himmel und Erde geschaffen hat, kann er durch sein Wort heute Abend etwas in deinem Herzen, etwas in deinem Leben schaffen, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Glaubst du das? Wer ist bereit für das Wort Gottes? Dann steht mal kurz auf, ich möchte ganz kurz für uns beten. Und Herr, ich danke dir, dass du unglaublich bist, Herr. Für dich war es so einfach, Herr. Alles hier, was wir sehen, alles, was wir hier riechen können, schmecken können, all das, was wir hier in dieser Erde haben, auf dieser Erde haben, hast du mit deinen bloßen Worten geschaffen, Herr. Und Herr, heute Abend wollen wir deinem Wort, Herr, die Aufmerksamkeit schenken, die es gebührt, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du mit deinen Worten, Herr, alles geschaffen hast, Herr, aber dass du mit deinen Worten heute Abend in uns etwas schaffen kannst, Herr, was so unglaublich ist, was wir bis jetzt noch nicht einmal begreifen können, Herr. Und ich bete Gott, Herr, dass wenn du sprichst, das Leben in uns hineinkommt, in Jesu Namen. Dass wirkliche Hoffnung wieder neu kommt, Herr. Dass Glaube entsteht in Jesu Namen, was so groß ist wie ein Berg, das unerschütterlich ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du in uns, Herr, durch dein Wort, Herr, etwas vollbringen möchtest und etwas tun möchtest, was kein Mensch für uns tun und leisten kann, Herr. Wir laden dich ein, Herr, dass du unsere Ohren öffnest, Herr, dass du unser Herz bereit machst, Herr, für dein Wort, Herr. In deinem Namen beten wir, Herr. Amen. Darf ich euch gerne hinsetzen? Ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie es mir so geht, wenn ich irgendwo neu bin oder auf neue Leute treffe, wie ich mich fühle, wenn ich mich irgendwie vorstellen muss, okay? Und ich bin oft in den letzten Jahren durch mein Studium hier und dort gewesen und man lernt einfach so neue Leute kennen, insbesondere so in der Gemeinde, aber auch sonst irgendwo anders, okay? Und ich habe festgestellt, dass egal wo ich bin, an welchem Ort ich bin, egal auf welchen verschiedenen Leuten ich treffe, dass die Menschen ganz oft ähnlich oder gleich reagieren, obwohl sie untereinander sich vielleicht nicht kennen, obwohl es vielleicht verschiedene Orte sind, die Menschen reagieren gleich und das hat mich zum Denken angeregt, okay? Und wenn ich auch irgendwo unterwegs bin, wenn ich auf neue Leute treffe, dann sage ich immer, okay, ich lerne irgendjemanden neu kennen und stelle mich vor, hey, wie geht's dir? Gut, schön, dich kennenzulernen, Nathan ist mein Name. Und dann reagieren die meisten so, nicht alle, die meisten reagieren so, oh, Nathan, der Weise, oder? Und ich denke mir so, ja, okay. Und das, egal ob ich hier oder dort bin, die Menschen sagen das die ganze Zeit und ich denke mir, ey, ich kenne dich noch nicht mal 10 Sekunden, dich kenne ich noch nicht mal 3 Sekunden, aber irgendwie scheinen sie alle zu wissen, dass ich ziemlich weise bin. Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, okay, was ist da dran? Und vielleicht denkst du, okay, so blöd, er kennt das Buch nicht. Es kommt noch schlimmer, als Kind war es noch schlimmer nämlich, weil wir sind hier nach Deutschland gekommen und ich konnte kein Deutsch, logischerweise. Und wir sind zur Schule gegangen und der Lehrer wollte natürlich wissen, wie ich heiße. Und ich habe dann gesagt, okay, das konnte ich noch einigermaßen sagen. Nathan, mein Name, okay. Ich habe dann gesagt, hey, Nathan ist mein Name und mein Lehrer, Nathan der Weise. Und ey, mein Deutsch war so schlecht, weil hier neu. Und ich habe gedacht, was, Nathan der Weiße? Ich schaue mich an und ich bin gar nicht weiß. Und ich denke mir so, okay, was ist in Deutschland hier, keine Ahnung, ausländerfeindlich, was, keine Ahnung. Die Ausländer verstehen es vielleicht irgendwo. Und ich habe mir gedacht, was, Nathan der Weiße? Und ich bin zu meiner Mama hingegangen und habe dann gesagt, okay, Mama, ich bin in der Schule gewesen und der Lehrer sagt zu mir, ey, Nathan der Weiße, keine Ahnung, was er von mir will. Keine Ahnung, was mit mir los ist, aber sehe ich das nur so, dass ich braun bin oder ist unser Spiegel kaputt oder was ist los? Und meine Mutter guckt mich einfach nur an und denkt sich, ey, was ist falsch mit diesem Typen? Was ist falsch mit diesem Jungen? Okay, und irgendwann habe ich natürlich dann festgestellt, dass es ein Buch gibt mit dem Titel Nathan der Weise. Man wird schlauer, okay, dann habe ich das gecheckt, okay, die Leute meinen eigentlich gar nicht mich, sie meinen den Typen aus diesem Buch, okay. Und ich habe zwar selber noch nie das Buch gelesen, aber ich bin mega dankbar für den Autor, dass er ein Buch geschrieben hat mit dem Titel, weil die Menschen, die mich nicht kennen, die mich neu kennenlernen oder meinen Namen hören, die verbinden direkt mit meinem Namen das Wort Weisheit oder Weise. Und das ist so unglaublich. Und ich bin mega dankbar dafür, über den Autor. Weil er hätte nämlich machen können, dass er überhaupt gar nicht das Buch geschrieben hat. Und er hätte auch ein anderes Buch schreiben können mit einem anderen Titel. Nathan, der dumme Esel. Stellt euch vor, wie es wäre, wenn ich mich irgendwo vorgestellt hätte, dann würde niemand mehr sagen, Nathan der Weise. Da würden sie höchstens noch sagen, ey, Nathan der Weise. Oder höchstwahrscheinlich werden sie sagen, Nathan der dumme Esel. Warum? Weil sie ein Buch kennen, was genauso heißt, okay? Und deswegen bin ich mega dankbar, dass dieser Autor, eigentlich muss ich sein Buch lesen, ja, wenn ich so dankbar bin. Vielleicht mache ich es noch. Ich bin mega dankbar, dass er ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Nathan der Weise, weil die Menschen, wenn sie meinen Namen hören, bringen Sie mit meinem Namen direkt das Wort Weisheit in Verbindung. Okay? Und ich möchte dir heute Abend eine Frage stellen. Wenn Menschen deinen Namen hören, wenn Menschen dein Leben sehen, wenn Menschen deine Geschichte hören, mit was möchtest du in Verbindung gebracht werden? Möchtest du, dass die Menschen einfach nur das erkennen und sehen, was du trägst und dass sie darüber sprechen? Möchtest du, dass sie nur dieses Oberflächliche, was du versuchst, den Menschen zu vermitteln, dass sie darüber reden und sprechen? Was möchtest du eigentlich, was die Menschen von dir denken, was die Menschen von dir halten, wenn sie über dein Leben gucken, wenn sie deine Geschichte hören, wenn sie deinen Namen hören, was möchtest du, was die Menschen über dich sagen? Und ich habe keine Ahnung, das ist eine Frage, die du dir selber beantworten musst, okay? Vielleicht gucken sie auf den Benny und sagen, okay, das ist Benny der Große, nicht weil er ungefähr nur 2 Meter groß ist, gefühlt, sondern vielleicht, weil sie sagen, okay, ey, in Benny, wir sehen sein großes Herz für Lobpreis und für Anbetung. Und es ist Benny der Große, der für Gott wirklich all in geht und sagt, Gott, ich gebe dir in dieser Zeit, wo ich Lobpreis mache, wo ich Anbetung mache, da gebe ich mein Bestes und ich gebe dir mein Größtes. Vielleicht gucken Sie auf eine Dora und sagen, okay, das ist Dora der Explorer. Sie ist um die Welt gekommen, hat alles gesehen, aber vor allem ist sie die Person, die nicht nur alles gesehen hat, sondern die Gott erkannt hat und die bei Gott ist. Ich weiß nicht, was Menschen über dein Leben sagen würden, wenn sie dich sehen. Mit was für einem Wort sie dein Leben in Verbindung bringen, okay? Es ist eine Frage, die du dir selber beantworten sollst und womit du dich beschäftigen sollst. Ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt und mir die Frage gestellt, okay, was würden die Menschen, abgesehen von diesem Buch, ja, das bin ja nicht ich, abgesehen von diesem Buch, was würden die Menschen denken, wenn sie meinen Namen hören, wenn sie mein Leben sehen und wenn sie meine Geschichte kennen? Was würden diese Menschen sagen von mir? Was würden diese Menschen von mir halten? Und ein weiser Mann hat mal gesagt, das war nicht Nathan der Weise, ein anderer weiser Mann, hat mal gesagt, unglaublich, dass ich ihn zitiere, aber ich mache es einfach, kennt ihr Antoine? Kennt ihr den? Ihr müsst ihn mal googeln oder besser gesagt, ihr müsst mal ihn auf YouTube ihn suchen, ja. Und Antoine, keine Ahnung, warum ich ihn zitiere, aber ich wollte es einfach, hat mal gesagt, ey, Geld ist nicht alles im Leben, okay, sondern Gold. Ist doch richtig weise, oder? Geld ist nicht alles im Leben, sondern Gold. Und ich dachte mir, was ist das für ein Satz? Was ist das für ein Satz? Aber als ich mir die Frage gestellt hatte, was die Menschen von mir und von meinem Leben halten und denken, mit was möchte ich in Verbindung gebracht werden? Mit was möchte ich verglichen werden? Und ich hab irgendwie an Antoine gedacht, keine Ahnung wieso, aber ich habe daran gedacht, ey, wenn Menschen meine Geschichte kennen, wenn Menschen mein Leben sehen, wenn Menschen meinen Namen hören, dann sollen sie an jemanden denken, der ein Herz aus Gold hat. Okay? Das wäre mal ein Buchtitel, oder? Ein Herz aus Gold. Ich hab mir gedacht, ich nenne einfach heute Abend diese Predigt folgendermaßen, ein Herz aus Gold. Wer von euch möchte ein Herz aus Gold haben? Mal Hand hoch. Okay, einige. Der Rest will, glaube ich, ein Herz aus Geld. Gold ist nicht alles im Leben. Geld ist alles im Leben. Okay, das sind diese Leute. Ich möchte ein Herz aus Gold haben, okay? Und die Bibel spricht von einem Herzen aus Gold. Die Bibel spricht von einem Herzen aus Gold. Die Bibel drückt es aber anders aus. Die Bibel hat ihre eigene Sprache, die Bibel gebraucht nicht die Wörter, die wir heutzutage gebrauchen würden. Aber die Bibel spricht von einem Herzen aus Gold, nennt es aber anders und nennt es ein Herz nach dem Herzen Gottes. Okay? Ein Herz nach dem Herzen Gottes. An wen denkt ihr da? An David, okay? Noch jemand an David? Keiner? Kennt ihr eure Bibel? Okay? Okay, ihr denkt an David. Ihr denkt an David. Ich habe nur davon gesprochen, dass die Bibel von einem Herzen nach dem Herzen Gottes spricht und ihr denkt automatisch an David. Warum? Weil ihr irgendwo schon mal seine Geschichte gehört habt, weil ihr seinen Namen kennt, weil ihr wisst, was er erlebt hat, bringt ihr David direkt in Kontakt, in Verbindung mit einem Herzen, was nach Gottes Herzen ist. Okay, seine Geschichte, sein Leben zeichnet aus, was sein Herz für Gott war. Und ich möchte, dass wenn mein Leben irgendwann betrachtet wird, egal ob ich hier noch auf dieser Erde lebe, ob ich sterbe oder sonst was, wenn Menschen über mein Leben gucken, wenn Menschen meine Geschichte hören, dann sollen sie darüber reden, dass ich ein Herz aus Gold habe, mit anderen Worten, mit der biblischen Worten, ein Herz nach dem Herzen Gottes. David war solch ein Mann, von David wird gesprochen und das als einziger in der Bibel, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Unglaublich, oder? Was für eine Anerkennung von Gott. Was für ein Titel, den er von Gott bekommen hat. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. So wurde er bezeichnet. Ich habe mir die Frage gestellt, okay, wie kann es sein, dass David so benannt wurde oder dass man ihn dafür kennt? Was ist mit den anderen? Was ist mit den anderen, die genauso heftig waren, die genauso krass waren? Was ist mit einem Abraham? Von ihm wird gesprochen, von Abraham wird gesprochen, dass er ein Freund Gottes war. Abraham war ein Freund Gottes und es heißt, dass er mit Gott unterwegs war und dass er mit Gott Hand in Hand war und dass er mit Gott gelebt hat. Warum wird von ihm nicht geredet? Warum wird von ihm nicht gesprochen, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war? Was ist mit einem Mose? Mose war die Person, von der man gesprochen hatte, dass er der demütigste Mensch auf der Erde war zu seiner Lebzeit. Warum wird von ihm nicht gesprochen, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist? Was ist mit Elia? Elia war womöglich der größte Prophet unter dem Gottesvolk und er hat die krassesten Wunder getan. Noch bevor Jesus kam, hat er die krassesten Wunder getan und von seinen Wundertaten wurde immer und immer wieder erzählt. Was ist mit solch einem Mann? Warum wird von ihm nicht geredet, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist? Das ist eine Frage, die es wert ist, dass man sich diese Frage überhaupt stellt. Warum, weshalb wird David so im Fokus gebracht oder so im Mittelpunkt gebracht, wenn es darum geht, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein? In der Bibel gibt es so viele unglaubliche Männer und Frauen Gottes, die so heftige und krasse Sachen erlebt haben, aber von niemandem wird gesprochen und geredet, dass er ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes ist. Aber David hat diesen Titel von Gott bekommen. Und ich glaube, es gibt einen Grund, warum David diesen Titel bekommen hat. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum David so bezeichnet worden war. Es muss scheinbar in seinem Leben etwas gegeben haben, was sich unterscheidet mit dem Leben anderer. Es muss in seinem Leben womöglich etwas anderes gegeben haben, was den Unterschied gemacht hat im Vergleich zu anderen. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und der Einzige, über den so geredet wird in der Bibel. Andere Männer und Frauen Gottes waren krass und heftig, aber von denen wird nicht darüber geredet. Und ich glaube, der Grund und die Antwort dafür ist, dass David eine Sache getan hat, die keiner zuvor getan hat. Die keiner zuvor getan hat, egal ob es ein Mann oder eine Frau Gottes war, egal was für heftige Sachen sie getan und geleistet haben, sie haben eine Sache nicht getan, was er David getan hat. Wisst ihr, was diese Sache ist? Was hat David getan, was kein anderer zuvor getan hatte? Okay, David war ein König und er hat 40 Jahre lang in Israel regiert und 40 Jahre lang hat Gott ihm immer wieder Siege geschenkt über seine Feinde. Er hat 40 Jahre lang regiert und Gott hat gesagt, okay, ich werde dir Frieden geben, ich werde dir Ruhe geben von deinen Feinden und deine Feinde können dir nichts anhaben. Und David hat nicht nur Frieden, Siege und alles Mögliche feiern dürfen, vor allem hat er auch Reichtum feiern dürfen, okay? Er war ein König, 40 Jahre lang hat er regiert und weil er ein König war, hat er auch so gelebt wie ein König. Er war in einem Königspalast und er hat gelebt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es bei ihm ausgesehen haben muss. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es muss unglaublich gewesen sein, wie ein König eben gelebt haben muss, so hat er gelebt. Und David, dieser König, der so eine gute Regierungszeit hat, wo die Menschen zufrieden sind, wo ein Sieg nach dem anderen eingefahren wird, er steht eines Tages auf und guckt sich sein Haus an und überlegt, okay, ich kann mir vorstellen, wie er einfach aufsteht und es war ein gewöhnlicher Tag. Er steht auf, aber seine Gedanken sind gefüllt mit Dingen, die er zuvor noch nie gehabt hatte und er sieht sich die ganzen Möbelstücke, er sieht sich die ganzen, er sieht den Boden, er sieht die Wände, er sieht die Möbelstücke, er sieht sein vollgedecktes Tisch mit dem besten Essen, was es gibt und all das sieht er und er stellt sich die Frage, ey, wenn ich als König so lebe, wie sollte eigentlich Gott, der König aller Könige, leben? Und es gab damals die Bundeslade und in der Bundeslade, so heißt es, dass die Gegenwart Gottes gewohnt hatte. Okay? Und David verfasst es mit seinen eigenen Worten so. Er sieht sich um und sieht sein Haus und sagt, okay, ich lebe in so einem heftigen Haus mit dem besten Holz, was es gibt, mit dem besten Gold, was es gibt und all das. Aber die Bundeslade Gottes, sie liegt unter den Teppichen. Keine Ahnung, als ich die Stelle gelesen hatte, ich wusste nicht, was er mit unter Teppichen meint. Verstehe ich immer noch nicht ganz, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, was eigentlich damit mehr oder weniger gemeint ist, unabhängig davon, wie viel wir davon verstehen oder nicht, eine Sache ist klar. Die Art und Weise, wie die Bundeslade liegt und die Art und Weise, wie David in seinem Haus chillt und liegt, ist komplett different, komplett anders. David hat gelebt wie ein König, aber der König aller Könige lebt nicht so wie der König David selbst. Und David denkt sich so, okay, ich bin der König hier, aber eigentlich bin ich der König, weil Gott mich vom Hirte sein befördert hat zum König. Und jetzt bin ich König und ich habe alle Privilegien und alle Vorrechte eines Königs und ich lebe in einem Palast, das so unglaublich groß ist, mit so vielen Gästezimmern, mit so vielen Schlafzimmern, mit so viel Gold, mit so viel Silber, mit so viel Holz und aus dem besten Holz, was es überhaupt gibt. Aber die Bundeslade Gottes, ey, sie ist einfach irgendwo da. Und David war der erste Mensch, der auf die Idee gekommen ist, okay, Wenn ich als König so unglaublich wohlhabend lebe, dann möchte ich für Gott ein Haus bauen. Ich möchte für Gott ein Haus bauen. Und es ist revolutionär, weil kein Mensch auf dieser Erde jemals auf die Idee gekommen ist, für Gott ein Haus zu bauen. Und David hatte nur diesen Gedanken gehabt, dass er für Gott ein Haus bauen möchte. Und der Prophet Nathan, okay, der Prophet Nathan kommt zu David und er tut ihm zusprechen und sagt zu David: Ey, was immer du auch auf dem Herzen hast, tu es, mach es, denn Gott ist bei dir und Gott wird mit dir sein in allem, was du tust und in allem, was du machst. Also hat David beschlossen, für Gott ein Haus zu bauen. Und das, was Gott sagt, ist unglaublich, weil Gott sagt: Okay, seitdem ich hier das mein Volk von den Ägyptern befreit habe, habe ich noch nie in einem Haus gelebt. Ich wurde immer nur in Zelten mitgeschleppt. Die Bundeslade war in einem Zelt und Mose hat mich in einem Zelt reingetan. Und immer, wo mein Volk unterwegs war, immer, wo mein Volk hingegangen ist, so wurde ich in einem Zelt rumgetragen und ich habe immer nur in einem Zelt gewohnt. Und ich habe auch nie verlangt, dass man für mich ein Haus baut. Aber du möchtest ein Haus für mich bauen. Unglaublich. Gott war beeindruckt von dem Gedanken, was David hatte, dass er für Gott ein Haus bauen möchte. Okay, David hat das Ganze vorbereitet, er hat das beste Holz geholt, er hat Gold ohne Ende geholt, er hat Silber ohne Ende geholt. Die Bibel sagt, dass David alles vorbereitet hatte, dass sogar bestimmte Dinge einfach nicht messbar sind, weil es unglaublich viel ist, was er da alles an Vorbereitung geleistet hat mit so vielen Arbeitern, mit so vielen Handwerkern, mit so vielen materiellen Dingen, die er geholt hatte. Und er hat so vieles geholt und er hat das aber letztendlich nicht zu Ende bringen können, okay? Er hat es angefangen, aber nicht den Bau des Tempels, den Bau vom Haus Gottes, hat er nicht zu Ende bringen können. Das hat sein Sohn Salomo für ihn getan. Und zu seinem Sohn hat er damals noch die letzten Worte gesagt: Ey, bau diesen Tempel, bau das Haus Gottes zu Ende und all das, was du brauchst, hol es dir. Und ich habe das schon alles vorbereitet, aber wenn du noch mehr brauchst, dann hol es dir noch dazu, dann nimm es. All das, was du brauchst, tu reinstecken in dem Haus Gottes. Sein Sohn Salomo hat es zu Ende gebracht, der Tempel wurde gebaut und die Bundeslade, so wie David einst davon geträumt hatte, so wie einst David es sich gewünscht hatte, dass sie in dem Haus Gottes, in diesem Tempel hineingebracht wird, so wurde die Bundeslade hineingebracht und die Gegenwart Gottes hat tatsächlich in dem Tempel gewohnt. Die Gegenwart Gottes hat tatsächlich in dem Haus gewohnt, was David für ihn gemacht hatte oder angefangen hatte zu machen. Okay? Unglaublich, oder? Gott war nicht beeindruckt von dem ganzen Gold. Gold war nicht beeindruckt von dem Ganzen, was David geschaffen hatte. David hatte aber so vieles da reingesteckt und er war sich nicht zu schade, das, was er hatte, herzugeben und hinzugeben für Gott. Und Forscher haben das mal so berechnet. Ich müsste lügen, wenn ich den genauen Betrag sagen müsste. Aber Forscher haben ermittelt und nachgeforscht, wie das Wert von damals war und wie das Wert von heute war. Und all das Ganze in einigermaßen versucht zu ermitteln, was es an Kosten sein müsste, so einen Tempel zu bauen. Und Forscher haben sich darauf geeinigt oder festgelegt, dass es um die 500 Millionen von Euros zu unserer heutigen Zeitpunkt ausgerechnet gekostet haben muss. 500 Millionen hat David von seinem Reichtum hineingelegt, um für Gott ein Haus zu bauen. Mit dem besten Gold, mit dem besten Holz, mit dem besten Silber. Er hat für Gott ein Haus gebaut und auf diesen Gedanken, auf diese Idee ist zuvor noch niemand drauf gekommen. Und Gott hat tatsächlich David bestätigt, indem er in diesem Tempel sich niedergelassen hatte, in dem seine Gegenwart da gewohnt hat. Und er war da, er hat in dem Haus gewohnt, aber nicht, weil er so beeindruckt war von dem ganzen Gold, was in dem Tempel war, nicht, weil er so beeindruckt war von dem ganzen teuren Holz, was da war. Er war so beeindruckt, dass David auf diese Idee gekommen ist, für Gott einen Ort zu schaffen, wo Gott einfach nur sein konnte. Warum sage ich das? David hätte noch weitere 500 Millionen investieren können. David hätte alles investieren können, was er wollte, aber all das hätte Gott nicht beeindrucken können. Warum? Weil der Himmel so viel besser ist, als das, was David annähernd schaffen, bauen könnte, wie auch immer. In dem Tempel waren vielleicht die besten Hölzer und so viel Gold drum gestanden, aber im Himmel heißt es, wir lesen das in der Bibel, im Himmel heißt es, dass der Boden, auf dem wir laufen, alles aus Gold sein wird. Selbst der Boden im Himmel ist besser als der ganze Tempel und das ganze Haus, was David geschaffen hatte. Aber dennoch war Gott bereit, den Himmel zu verlassen und da zu sein, wo David einen Ort für Gott geschaffen hatte. Ein Haus für Gott. Ich möchte dir eine Sache sagen. David mag zwar der Einzige sein, von dem in der Bibel gesprochen wurde, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, aber du und ich können Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sein. Du und ich, wir können Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sein. Wann? Wenn wir anfangen, für Gott einen Ort zu schaffen, wo Gott einfach nur sein kann. Davor ist niemand auf die Idee gekommen, für Gott annähernd einen Ort zu schaffen, annähernd eine Wohnung zu schaffen. Aber David war die erste Person, die sich den Gedanken gemacht hat, ey, wenn ich in so einem teuren, in so einem luxuriösen und Haus leben darf, ey, ich möchte, dass es meinem Gott gut geht. Ich möchte, dass mein Gott sich wohlfühlt, wenn er mit mir ist. Und ich möchte für ihn Raum und Ort schaffen. Und ich möchte dir eine Sache sagen, du und ich, wir können Männer und Frauen sein, die nach dem Herzen Gottes sind, wann, wenn wir anfangen, in unserem Leben Raum und Ort für Gott zu schaffen. Bist du bereit dafür? Es kostet dich nämlich was. Dem David, ihm hat es was gekostet. Er hat sein Geld investiert, er hat seine Arbeit, er hat seine Kraft, seine Gedanken hatte darin investiert, um Gott einen Ort zu schaffen, damit Gott einfach nur sein könnte. Gott wünscht sich nicht von dir dies und jenes. Die Männer, die vor Davids Zeit gelebt hatten, egal ob es ein Abraham war, egal ob es ein Mose war, egal ob es ein Elia war, und ich kann noch viele verschiedene Namen zählen, von ihnen wurde nicht gesagt, dass die Männer oder Frauen nach dem Herzen Gottes sind, weil sie nie auf die Idee gekommen sind, für Gott einen Ort zu schaffen. Sie sind nicht auf die Idee gekommen, für Gott einen Haus zu bauen und einen Tempel zu bauen. Aber David hat es getan. Warum? Weil es dem David darum ging, dass Gott einfach nur sein konnte. Und Gott möchte nicht deinen Dienst, Gott möchte nicht, dass du das Meer teilst. Es ist nicht etwas, was mich stolz erfüllt, wenn du das Meer teilst. Was sie mich stolz erfüllt, ist, wenn du weg von dir guckst und wenn du hin zu ihm guckst und sagst, Gott, das, was ich möchte, ist einfach, wenn du da bist. Und das ist das, was Gott so sehr an David geschätzt hat, so sehr an David hervorgehoben hat und ihm diesen Titel verliehen hat, ein Mann nach meinem Herzen. Gott möchte von dir nicht, dass du einfach hier auf der Bühne bist und 20 Stunden Lobpreis machst. Das wird ihm nicht beeindrucken. Ihn beeindruckt es, wenn dein Leben Platz für ihn hat. Wie schaut es in deinem Leben aus? Wie gibst du Gott Raum und Platz in deinem Leben? Wir lieben es vielleicht irgendwo hierher zu kommen. Wir lieben es vielleicht irgendwo Gottesdienst zu feiern und dies und jenes. Aber wie schaut es persönlich in unserem Leben aus, wenn dieser Gottesdienst vorbei ist? Wo hat Gott Platz und Raum in unserem Leben? Wir haben Angst, Gott Platz und Raum in unserem Leben zu geben. Warum? Weil wir ganz genau wissen, dass es uns was kostet. Hierher zu kommen kostet uns nichts mehr als unsere Zeit, oder nicht? Und weil es uns nicht so viel kostet, weil es uns nicht schmerzt, sind wir bereit, manchmal Opfer zu geben. Aber sobald wir wissen, dass es aufs Ganze kommt, sind wir nicht bereit, Gott einen Raum zu schaffen. Weshalb wir niemals Männer und Frauen sein können nach seinem Herzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Ich möchte ein Herz aus Gold haben. Und das, was David getan hatte, für Gott einen Raum schaffen, es ist etwas, was so unglaublich klein aussieht, was unglaublich wenig aussieht, im Vergleich zu dem, was andere Männer davor getan hatten. Das Meer zu teilen, schaut doch in unseren Augen so viel größer aus. Andere Wunder zu vollbringen und andere Wunder zu tun, schaut in unseren Augen so viel größer aus. Aber ich kann dir eine Sache sagen, du kannst nicht Größeres tun, du kannst nicht mehr tun, als Gott Raum in deinem Leben zu geben. Warum? Weil Gott möchte nur eine Sache, er möchte einfach nur sein bei dir. Er möchte einfach nur sein bei dir. All das, was du tun und leisten kannst für Gott, ist einfach nur bei ihm zu sein. Einfach nur bei ihm zu sein. Gott möchte nicht mehr von dir. Wir stellen uns das Leben als Christen so schwer vor und wir stellen uns so schwer vor, Gott irgendwie zu gefallen und wir versuchen es mit unseren Werken, mit unseren Taten, aber kriegen es immer und immer wieder nicht hin. Warum? Weil Gott eigentlich unsere Taten in erster Linie gar nicht will. Das, was er will, ist, dass wir einfach mal bei ihm sind. Das ist das, was er von uns möchte. Das ist das, was er will. Und Taten können ihn nicht beeindrucken. Das ist der Grund, warum die Pharisäer es nicht geschafft haben, Gott zu beeindrucken, Jesus zu beeindrucken. Sie haben gefastet, sie haben gebetet, sie sind auf die Straße gegangen, haben laut gebetet. Es hat Jesus nicht beeindruckt und es hat Gott den Vater nicht beeindruckt. Aber was ihn beeindruckt hat, ist, dass ein Hauch von 12 Leuten, die in erster Linie Sünder waren in den Augen von Menschen, die in erster Linie nutzlose Männer waren, Jesus war beeindruckt von denen. Warum? Er hat nur ein einfaches Wort zu ihnen gesprochen. Hey Petrus, du angelst hier, du fischst hier, du hast nichts gefangen, geh mal dort drüben und mach das. Er hat es gemacht und er hat gesagt, okay, dann folgt mir nach. Und Petrus ist aufgestanden, hat alles verlassen und ist ihm nachgefolgt. Er war bereit, für Gott alles liegen zu lassen und ihm nachzufolgen. Und er hat den Preis gezahlt und das hat ihn beeindruckt. Und nicht die Werke und die Taten, die Pharisäer getan haben. Haben die Pharisäer mehr gebetet als Petrus? Ganz bestimmt. Haben die Pharisäer mehr gefastet als Petrus? Mit Sicherheit. Deswegen sind die Pharisäer zu Jesus gekommen und haben gesagt, beziehungsweise die Jünger von Johannes, dem Täufer, sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, ey, die Pharisäer und auch wir fasten, aber deine Jünger fasten nicht. Warum? Ey, die Pharisäer und andere tun mehr und leisten mehr, als es ein Petrus oder die anderen Jünger getan haben, aber Jesus war nicht beeindruckt von diesen Leuten, er war beeindruckt von seinen Jüngern, weil sie alles hinter sich gelassen haben und den Preis gezahlt haben, nur um sein zu dürfen bei Jesus. Und deswegen war Jesus bei ihnen da und Jesus sagt, ich habe kein Haus, ich habe keine Wohnung, willst du mir wirklich nachfolgen, sagt er zu einem anderen. Und dieser Typ war nicht bereit, ihm nachzufolgen, aber seine Jünger waren es. Jesus hatte kein Haus, keine Wohnung, wo er sein konnte, aber er war glücklich, bei seinen Jüngern sein zu dürfen. Warum? Weil seine Jünger in einem Raum gegeben haben, weil seine Jünger ihn Ort geschaffen haben, damit Jesus einfach nur sein kann. Gott möchte nicht von dir so vieles und vielleicht hast du dir das immer gedacht und hast dir immer Druck gemacht, für Gott dies und jenes zu tun. Aber fang doch mal einfach damit an, Gott einen Ort zu schaffen und ihm Raum zu geben. Du kannst es ganz praktisch machen. Du kannst morgens aufstehen und dir deine 10 Minuten Zeit nehmen, wo du dich einfach ins Wohnzimmer oder in deinem Schlafzimmer, wie auch immer, dir Zeit nimmst und sagst, Gott, hier gebe ich dir Raum und du sollst tun und lassen, was du möchtest. Warum trauen wir uns nicht, Gott Raum zu geben? Weil es uns erstens was kostet und zweitens, weil wir Angst haben, dass er darin verändern könnte, was er will. Ich sag's euch, die Paulina, sie ist so ein bisschen, sie liebt es ja, zu dekorieren und alles. Und wenn die Dinge nicht so stehen, wie sie sich vorstellt, sie feiert es nicht. Sie dekoriert irgendwas und ich tue die Sachen weg, sie feiert es nicht, sie mag es nicht. Wir trauen uns nicht, Gott Raum zu geben und einen Ort für ihn zu schaffen, weil wir Angst davor haben, dass er in unserem Leben die Dinge verrücken könnte, die wir an diesem Platz gerne haben möchten. Wir haben Angst, dass er uns ansprechen könnte über unsere Sexualität. Wir haben Angst, dass er uns ansprechen könnte über unsere Finanzen. Wir haben Angst, dass er uns darüber ansprechen könnte, wie unsere Beziehung zu unseren Freunden und zu unserer Familie aussieht. Und wir machen eine Sache. Wir verschließen die Tür und sagen, Gott, wir lieben dich. Und im Gottesdienst hast du jeden Raum, den du willst, hast du jede Zeit, die du willst. Aber wenn es vorbei ist, schließe ich alle Türen wieder zu. Und aus was? Das war's. Gott möchte nichts von dir, so viele Dinge. Das, was er von dir möchte, ist, dass du mal einfach für ihn Platz machst, dass du mal einfach Raum schaffst, damit er einfach nur sein kann. All das, was Gott von Anfang an gewollt hatte, war nicht dein Lobpreis, es war nicht dein Dienst, es war nicht sonstiges oder jenes. Ich habe mal ganz oft, vor allem als Kind gehört, ey, wir Menschen wurden geschaffen, um anzubeten. Und ey, für mich war das so langweilig. Ey, wenn ich geschaffen worden bin, anzubeten, ey, freiwillig, ich überlege es mir nochmal, ob ich in den Himmel möchte. Tue ich die Ewigkeit hier preisen und anbeten oder was? Nein, du und ich, wir sind nicht nur dazu geschaffen, anzubeten. Unsere primäre Existenz, warum wir geschaffen worden sind, ist so simpel und so einfach. Gott hat uns geschaffen, Gott hat uns geformt, Gott hat uns gemacht. Warum? Weil er uns einfach haben wollte. Dein Lobpreis, deine Anbetung ist nicht im Vordergrund. Gott hat Engel um ihn herum, die ständig singen, heilig, heilig, heilig. Und da braucht er nicht deine himmlische Stimme dazu, ja, wenn man das so hart sagen darf. Ey, Gott liebt es, wenn wir ihn preisen. Gott liebt es, wenn wir ihn anbeten, keine Frage. Aber wie schaut es aus? Tun wir das und vergessen wir dabei, ihm Raum zu geben und einfach ihm sein zu lassen? Gott möchte einfach nur sein und er möchte, dass du ebenso bei ihm bist. Und David hatte diesen Gedanken, die kein anderer zuvor gehabt hatte. Er hat gesagt, ey Gott, ich lebe in so einem fetten Haus und ich möchte dir ein Haus bauen. Und David hat diesen Gedanken gehabt und noch bevor David es umsetzen konnte, noch bevor David es die Pläne geschmiedet hat, er hatte nur diesen Gedanken, spricht Gott direkt zu seinem Propheten Nathan und durch den Propheten Nathan sollte David hören, das was Gott sagen möchte. Ich wir können die Bibelstelle lesen, aber ich lasse es einfach mal sein, weil es einfach viel zu lang ist. Ich erzähle lieber davon, aber wenn ihr die Stelle lesen möchtet, das könnt ihr tun im zweiten Buch Samuel, Kapitel 7. Das ganze Kapitel geht genau darum. Und Gott hört davon, dass David diesen Gedanken hatte, für Gott einen Ort zu schaffen, wo Gott einfach nur sein konnte. Okay? Und Gott hat es einfach nur gehört, und noch bevor David seine Finger gerührt hat, noch bevor David überhaupt sich auf dem Weg gemacht hat, das Ganze umzusetzen, sagt Gott Folgendes zu David: David, ich habe noch nie in einem Haus gewohnt, immer nur in einem Zelt, aber du bist derjenige, der mir ein Haus bauen möchte. Weißt du was? Nicht du baust mir ein Haus zuerst, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde dir ein Haus bauen. Noch bevor David seine Pläne umsetzen konnte, hat Gott ihn bereits belohnt und gesagt: Weißt du was? Nicht du wirst ein Haus bauen, sondern ich werde ein Haus für dich bauen. Unglaublich, ey, wenn du in deinem Leben Platz machst für Gott, wenn du in deinem Leben einen Ort für Gott schaffst, wenn du in deinem Leben Raum gibst, Gott ist bereit, so vieles mehr dir zu geben. Er ist bereit, dir sein Bestes zu geben. Er ist bereit, alles hinter sich zu lassen. Warum? Weil er Männer und Frauen liebt, die nach seinem Herzen sind. Wer sind Männer und Frauen nach seinem Herzen? Männer und Frauen, die bereit sind, einen Preis zu zahlen, damit Gott in ihrem Leben sein können. Möchtest du, dass Gott in deinem Leben ist? Vollzeit oder nur dann, wenn Gottesdienst ist? Oder nur dann, wenn du ihn brauchst? Oder nur dann, wenn du ihn haben möchtest? Wir Menschen, wir trauen uns nicht, Gott Raum zu geben. Und Gott hört oftmals nicht unsere Gebete, so wie wir sie gerne erhört bekommen wollen. Okay? Wir beten und sagen: Gott, ich möchte dies und jenes, und dann vergessen wir dabei Gott. David war nicht so. David war jemand, er wusste ganz genau, wer er war. Er war ein Hirte, der nichts hatte, der nicht unbedingt angesehen war von Menschen. Er war möglicherweise ein unscheinbarer Typ. Nicht mal sein eigener Dad hat ihn wirklich wahrgenommen. Okay? Und David wusste ganz genau, er ist eigentlich ohne Gott einfach nur ein Hirte, den niemand wahrnimmt. Klar, er hatte immer schon Gott gehabt und er hat immer schon Gott geliebt und so weiter, aber er war ein in Anführungsstrichen ein ganz normaler Hirte. Aber er wusste, Gott ist derjenige, der mich zum König befördert hatte, und das werde ich niemals vergessen. Das waren die Gedanken und die Einstellungen, die David gehabt hatte. David wusste, Gott ist derjenige, der mich zu dem gemacht hat, wer ich bin, und er hat mich befördert. Warum sollte ich all das, was er mir gegeben hat, warum sollte ich all das, wo er mich hingebracht hat, vergessen? Vielmehr möchte ich das nicht vergessen, sondern ich möchte dankbar sein und das zum Ausdruck bringen. Und deswegen werde ich für Gott ein Haus bauen, weil er derjenige ist, der mir so ein Haus gegeben hatte. Weil er derjenige ist, der mich zu solch einer Position verholfen hatte. Deswegen will ich nicht all den Segen, den er mir gegeben hatte, vergessen. Wir Menschen, wir beten für einen Job, wir bekommen den Job, und danach, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ganz oft bete ich für Dinge, die ich mir wünsche, die ich haben möchte, und ich bekomme sie von Gott und ich vergesse Gott, das, was er für mich getan hatte. Vielleicht bedanke ich mich beim ersten Mal: Ey, danke Gott, dass es so und so war, und nach dem zweiten, dritten Mal kommt das für mich gar nicht mehr in Frage, das ist bei mir abgehakt. Bei David war es nicht so. Könnte es sein, dass Gott nicht auf dein Gebet hört? Oder auf dein Gebet so antwortet, wie du es willst, weil er ganz genau weiß, sobald du diese eine Sache bekommst, sobald du diesen einen neuen Job bekommst, sobald du diese eine neue Stelle bekommst, sobald du diese Note hast, sobald du diesen Partner gefunden hast, dass du ihn vergessen könntest? Könnte es sein, dass Gott nicht auf dein Gebet so antwortet, wie du es gerne haben möchtest, weil er ganz genau weiß, sobald du diese Sache erreicht hast, sobald du diese Sache bekommen hast, dass du ihn vergessen könntest? Warum? Gott möchte nicht das zurückhalten, wonach du bittest. Vielmehr möchte er aber, dass du abhängig von ihm bist, dass er nicht bereit ist, dir alles zu geben auf einmal, weil er ganz genau weiß, sobald du alles kriegst, wirst du ihn loslassen. David hat so vieles von Gott bekommen, aber er hat nicht aufgehört, Gott loszulassen. Vielmehr wollte er das, was Gott ihm gegeben hat, das, was Gott in seinem Leben getan hat, zum Ausdruck bringen, indem er sich bei Gott in Anführungsstrichen revanchieren wollte. Er hat gesagt: Gott, ich werde dir ein Haus bauen, wo du einfach nur sein kannst, und du sollst leben, wie ein König es lebt, und weil du der König aller Könige bist. Gott möchte ganz gerne die Dinge, die Wünsche in deinem Herzen erfüllen, aber oftmals macht er es nicht, weil er ganz genau weiß, wenn der Segen erstmal kommt, dann bist du weg von der Bildfläche. Und Gott möchte nicht, dass du weg von der Bildfläche bist. Er möchte dich behalten. Und manchmal leidest du, manchmal musst du da kämpfen mit deiner Geduld. Aber weißt du, was Gott sieht? Er sieht die Person, die auf dieser Bildfläche geblieben ist, und er freut sich darüber, dass du abhängig bist. Gott möchte einfach nur bei dir sein und er möchte einfach nur, dass du bei ihm bist. Und das ist das, was Gott sich am meisten wünscht und das, was Gott am meisten haben will. Mehr als das, was du für ihn leistest, mehr als jeden Dienst, den du ihm erweisen kannst, mehr als alles, was du ihm geben kannst, ist deine Gegenwart für ihn kostbarer und wichtiger. David ist der Mann, der nach dem Herzen Gottes ist, spricht die Bibel. Wisst ihr, was es darüber sagt? Dass Gott derjenige ist, der ein Herz hat. Und oftmals fühlt es sich so an, nur weil wir das nicht bekommen, wofür wir gebetet haben, nur weil wir das nicht empfangen haben, wofür wir die ganze Zeit gefastet haben, denken wir, ey Gott, du fühlst nicht, was ich fühle, du weißt nicht, wo ich gerade bin, du checkst es nicht. Und wir stempeln Gott ab, als ob er kein Herz hat. Aber David kann nur ein Mann nach dem Herzen Gottes sein, weil Gott ein Herz hat. Gott hat ein Herz und sein Herz schlägt nur ganz alleine für dich und für mich. Gott ist so verrückt nach uns, dass die Bibel sagt, dass er ganz genau weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Unglaublich, oder? Manchmal, wenn ich an die Liebe Gottes denke, ich kann es nicht begreifen vollkommen, ich kann es nicht verstehen vollkommen. Aber wenn ich daran denke, zum Beispiel wie die Stelle, dass Gott so verrückt nach uns ist, dass er uns so sehr liebt, dass er sogar weiß, wie viele Haare wir ganz genau auf dem Kopf haben. Ey, diese Liebe ist schon unheimlich, oder? Was, wenn er eine unheimliche Liebe ist, der uns ganz genau kennt, der ganz genau weiß, wie es in unserem Leben aussieht, der ganz genau weiß, was wir mit uns rumtragen. Warum? Weil Gott ein Gott ist mit einem Herzen. Und die Menschen um uns herum, die Nicht-Christen, selbst Christen, viele Christen sagen, wie kann das sein, dass es einen Gott gibt, der uns liebt und der so viele Dinge zulässt? Hat Gott überhaupt ein Herz? Ist Gott überhaupt gut? Gott hat ein Herz und nur weil Gott ein Herz hat, kann David ein Mann nach dem Herzen Gottes sein und Gottes Herz schlägt ganz allein nur für dich und für mich. Und es gibt keinen Tag, wo er nicht an dich denkt. Es gibt keine Nacht, wo er nicht an dich denkt. Er schaut auf dich, er wacht über dir und er ist verrückt nach dir. Und es gibt keinen Tag, was er vergehen lässt, ohne dass er seinen Gedanken verschwendet für dich. Er liebt dich und sein Herz schlägt für dich. David hat einen Ort geschaffen für Gott, damit Gott einfach nur sein konnte. Und dieser Tempel hatte so einen Wert, die unglaublich groß war. 500 Millionen Euro, stellt euch das mal vor. Und es ist nur eine Schätzungsweise. Vielleicht war es teurer, vielleicht war es etwas günstiger. Ist egal. Letztendlich, das, was David da hineingesteckt hat, war unglaublich. Und Gott hat seinen Himmel verlassen, was so viel besser war als all das, was David hineingesteckt hatte. Und Gott hat seine Gegenwart in diesem Tempel hineinplatziert. Wisst ihr, das, was David gebaut hatte, war von unglaublichem Wert, aber irgendwann kam der Krieg und der Tempel wurde zerstört. Der Tempel wurde zerstört und dieser Tempel gibt es nicht mehr so, wie es damals gegeben hatte. Was ist nun mit der Gegenwart Gottes? Ist die Gegenwart Gottes wieder weg oder wo ist sie? Hat Gott sein Haus verloren? Hat Gott sich ein neues Haus gemietet? Keine Ahnung. Das Haus, was David gebaut hatte, egal was für einen hohen Wert es hatte, Es war nicht für die Ewigkeit. Dieser Tempel, dieses Haus ist irgendwann kaputt gegangen und die Bundeslade kann nicht mehr da sein, wo sie da sein sollte, in dem Tempel. Okay, was hat jetzt nun Jesus gemacht? Jesus hat gesagt, wisst ihr was, ich werde hierher kommen und ich werde den Tempel innerhalb von 3 Tagen zerstören und innerhalb von 3 Tagen wieder neu komplett aufbauen. Wisst ihr, der Tempel, den David gebaut hatte, war von unglaublichem Wert und war so prächtig, war so groß und niemand hatte es wahrscheinlich zuvor so einen Tempel oder so ein Kunstwerk gesehen, wo so viel investiert und hineingesteckt worden war. Aber selbst das ist vergangen, selbst das ist irgendwann kaputt gegangen. Aber Gott hat sich entschieden, trotzdem da zu wohnen, weil er David bestätigen wollte, anerkennen wollte, was David für ihn getan hatte. Aber Gott hat gesagt, okay, dieser Tempel ist kaputt und ich werde etwas tun, was ich zuvor noch nicht getan hatte. Was ich zuvor noch nie getan hatte, will ich jetzt tun. Dieser Tempel mag zwar jetzt kaputt sein und die Bundeslade mag zwar keinen Platz mehr haben, wo die Gegenwart Gottes ist, aber Jesus sagt folgendermaßen, ich entscheide mich, diesen Tempel kaputt zu machen und nach 3 Tagen wieder aufzubauen. Und Jesus hat diesen Tempel wieder aufgebaut, aber niemand hat diesen Tempel gesehen. Niemand hat diesen Tempel gesehen, den Jesus aufgebaut hat. Wisst ihr warum? Weil du und ich dieser Tempel geworden sind. Du und ich, wir sind dieser Tempel, den Jesus gebaut hat und wo Jesus nun seine Gegenwart hineinplatziert hat. In dir wohnt die Gegenwart Gottes, in dir wohnt die Gegenwart Gottes, in mir wohnt die Gegenwart Gottes. Nicht mehr in einem Tempel, was einen Wert von 500 Millionen und drüber hat, nicht mehr in einem Tempel, in einem Haus, was Menschen gebaut haben. Nein, Gott sagt, all das mag zwar gut sein, all das mag zwar teuer sein, aber ich entscheide mich, in einem Haus zu sein, in einer Wohnung zu sein, was so viel teurer und besser ist und was kein Mensch geschaffen hat. Und nur ich alleine es geschaffen hat, der Mensch. Gott hat sich entschieden, seine Gegenwart nicht mehr in einem Zelt zu platzieren. Er hat sich entschieden, seine Gegenwart nicht mehr in einem Haus, in einem Tempel wohnen zu lassen. Er hat sich entschieden, seine Gegenwart in dir und in mir wohnen zu lassen. Und deswegen sagt Jesus, meine Wohnung, mein Haus ist in euch. Und ich wohne in euch und meine Gegenwart ist in euch. Und wir tragen nun diese Gegenwart mit uns. Wisst ihr, was die Bibel uns damit sagen möchte? Wisst ihr, was Gott uns damit sagen möchte? Egal wie wertvoll dieser Tempel sein mag, egal wie viele Menschen da ihre Kraft und ihre Zeit investiert haben in diesem Tempel, du, mit, den ich mit meinen Händen geschaffen habe, den ich mit meinem Atem den ich meinen Atem gegeben habe, du bist so viel wertvoller als der Tempel, der gebaut worden war. Du nicht. Wir sind so viel wertvoller in den Augen Gottes, als was ein Mensch jemals schaffen könnte. Das, was David damals geschaffen hatte, war revolutionär und kein Mensch hat sowas jemals gesehen. Aber Gott hat bereits etwas Größeres und Besseres geschaffen. Eine bessere Wohnung, ein besseres Haus für sich selber. Und es hat kein Mensch zuvor gesehen gehabt. Es sind wir Menschen und es hat Gott davor noch nie getan. Irgendwann ist dieser Tempel kaputt gegangen, aber wir Menschen sind denn dieser neue Tempel, wo Gottes Gegenwart wohnt. Deswegen sagt Paulus, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und der Heilige Geist wohnt in uns. Dein Wert und mein Wert ist so viel größer und so viel mehr wert als die 500 Millionen Euro, die David hineingesteckt hatte. Gott hat uns geschaffen mit seinen Händen und er hat seinen Atem hineingeblasen. Und dieser Preis kann niemals zahlen. Nicht nur das, er hat seinen Sohn geschickt hierher zu uns auf die Erde. Sein Sohn hat für uns den Preis gezahlt, damit wir frei sind von unserer Schuld, von unseren Sünden. Und wenn Jesus mit dem höchsten Preis für uns bezahlt hat, dann sind wir die wertvollste Schöpfung, die es jemals gibt. Können wir dazu Amen sagen? Du und ich, wir sind so viel wertvoller als der Tempel, der gebaut worden war, worin Gottes Gegenwart sich befinden sollte. Und Gottes Gegenwart wohnt jetzt in uns. Gottes Gegenwart wohnt jetzt in uns, weil Gott es nicht abwarten kann, mit dir einfach mal zu sein, nur wenn du in den Tempel gehst. Deswegen kannst du heute nach der Gemeinde, nach dem Gottesdienst zu dir nach Hause gehen und trotzdem die Gegenwart Gottes in dir haben. Deswegen kannst du in deinem Zuhause, auf der Straße, im Bus, im Auto, im Schlafzimmer, Toilette, wie auch immer. Du kannst eine Begegnung mit Gott haben und du kannst trotzdem die Gegenwart Gottes in deinem Leben haben. Warum? Weil Jesus sich entschieden hat, in deinem Leben hineinzukommen. Weil Gott sich entschieden hat, in deinem Leben zu sein und seine Gegenwart hineinzuplatzieren. Gottes Gegenwart ist nicht etwas, was unglaublich weit weg von uns ist. Es ist nicht etwas, was ungreifbar für uns ist. Es ist nicht etwas, was so viel entfernt von uns ist. Es ist ganz nah bei uns. Es ist ganz nah bei uns. Und Gott möchte keinen Zentimeter Abstand von dir halten und er möchte voll und ganz abhängig von dir sein. Okay, wenn Gott eine Wohnung für sich geschaffen hat, der sich Mensch nennt, was glaubt ihr, was für eine Wohnung er für dich hat? Gott möchte nicht nur einfach der Gott sein, der sich das Beste rausholt und sagt, okay, für mich ist der Mensch der Beste, ich liebe den Menschen über alles und ich möchte in ihm wohnen. Sondern er stellt sich die Frage, was kann ich dem Menschen, den ich liebe, geben, wo er wohnen kann, wo er einfach nur sein kann. Und wisst ihr, was es ist? Es ist sein Reich und sein Himmel. Er sagt, ey, der Himmel ist das, die Wohnung, was ich für den Menschen habe, was ich für ihn geplant habe, was ich für ihn möchte. Und deswegen bringe ich den Himmel hierher auf die Erde. Warum? Weil der Mensch erstmal sterben muss, überhaupt in den Himmel zu kommen. Und auch nur die Menschen, die an Jesus glauben und die Jesus anerkannt haben und die Jesus angenommen haben. Aber Jesus, Gott möchte nicht so lange warten, dass er seinen Himmel hier auf die Erde gebracht hat. Warum? Weil er nicht nur möchte, dass er eine Wohnung hat, er möchte, dass wir eine Wohnung haben. Und du und ich, wir haben eine Wohnung in seinem Reich. In seinem Reich haben wir eine Wohnung. Und ich habe vorhin gesagt, ich werde die Stelle nicht mehr lesen, aber ihr könnt sie gerne zu Hause nochmal nachlesen. Zweiter Samuel, Kapitel 7, da heißt es, dass Gott zu David gesprochen hatte, als David das Haus bauen wollte. Als er nur diese Idee hatte, sagt Gott, nicht du wirst mir ein Haus bauen und ich werde dir ein Haus bauen. Und mein Haus wird ein Haus sein, was durch deinen Samen kommen wird. Und durch seinen Samen werde ich ein Königreich entstehen lassen. Und in diesem Königreich werdet ihr wohnen. Und ihr werdet Frieden haben, ihr werdet Ruhe haben. Und euch wird alles gegeben werden, was ihr braucht. Und ich habe immer die Stelle, jedes Mal, wenn ich die Stelle gelesen habe oder eine andere Stelle, die dasselbe sagt, gelesen hat, habe ich an die Gemeinde gedacht. Ich dachte, Gott meint, wenn er uns ein Haus gibt, wenn er uns ein Königreich gibt, dass er damit die Gemeinde gemeint hatte. Ich dachte, Gott wird eine Gemeinde auferstehen lassen, was sich Zuhause nennen wird, was sich Wohnung nennen wird, wo wir sein können. Aber wie ihr vielleicht schon alle festgestellt habt, egal ob es diese Gemeinde ist, egal ob es andere Gemeinden sind, egal ob die Gemeinde mit 30.000 Mann gefüllt ist, keine Gemeinde dieser Welt ist perfekt. Keine Gemeinde dieser Welt ist perfekt. Gott hat gesagt, ich werde einen Königreich entstehen lassen, was nicht mehr zu stürzen ist. Es gibt Gemeinden hier und da, sie entstehen, sie gehen kaputt, sie trennen sich und sonst was. Alles schön und gut, okay? Aber das, was Gott hier spricht zu David oder beziehungsweise zu Nathan, zu dem Propheten, ist, dass er ein Reich bauen wird, ein Haus bauen wird für den Samen Davids, dass sie da wohnen können. Und dieser Reich, dieses Haus wird nie mehr kaputt gehen. Anders als der Tempel, der kaputt gegangen ist. Dieses Haus wird niemals kaputt gehen. Und dieses Haus wird immer bestehen. Und es ist das Reich Gottes. Es ist das Himmelreich. Das Himmelreich ist ein Reich, was nicht mehr zerstört werden kann. Es ist ein Haus, was nicht mehr vergehen wird. Es ist ein Haus, das eine Vorbereitung ist für den Himmel. Und wenn du in seinem Himmelreich wohnst, dann ist es irgendwann nur noch eine Frage der Zeit, dass du wie in einem Aufzug hervorgehoben wirst und irgendwann tatsächlich in diesem Himmel sein wirst. Warum sage ich, dass es nicht die Gemeinde ist? Warum sage ich, dass es das Himmelreich ist? Die Gemeinden, es gibt Gemeinden, die kommen und gehen. Der Himmelreich bleibt. Der Himmelreich bleibt. Wir Menschen versuchen immer wieder, das Reich Gottes in die Gemeinde zu packen und reinzudrücken. Aber es geht nicht. Du kannst alle Gemeinden dieser Welt nehmen. Du kannst die 30.000-Mann-Gemeinde nehmen, du kannst die 20-Mann-Gemeinde nehmen, du kannst alle Gemeinden zusammenzählen auf der Welt und nehmen und versuchen, das Reich Gottes in diese Gemeinde reinzustecken. Wird niemals funktionieren. Warum? Weil das Reich Gottes so viel größer ist, als alle Gemeinden zusammen vereint. Das Reich Gottes ist so viel größer. Aber weißt du, was du machen kannst? Wenn du beginnst, nicht das Reich Gottes in die Gemeinde zu stecken, sondern wenn du beginnst, die Gemeinde in das Reich Gottes zu stecken. Wir versuchen, eine Box zu nehmen, was viel größer ist, und versuchen, es in eine kleinere Box reinzustecken, wird niemals funktionieren. Aber nimm mal die kleine Box und versuch, das in die größere zu tun. Es wird kein Problem sein. Deswegen passt die Gemeinde nur in das Reich Gottes, aber das Reich Gottes kann nicht hineingepresst werden in die Gemeinde, weil das Reich Gottes so viel größer ist. Und es gibt Gemeinden, wo Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Warum? Weil die Gemeinde aus Menschen besteht. Alles klar, alles gut. Menschen, Gemeinde ist nicht perfekt und das ist auch nicht das Ziel, was Gott für die Gemeinde vorhat. Aber was Gott vorhat, ist, dass die Gemeinde wieder in seinem Reich hineinkommt und dass die Gemeinde nach seinem Prinzip, nach seinem Reich und nach seinem Willen geht und lebt. Deswegen kannst du nur Gemeinde ins Reich Gottes hineinstecken, aber Reich Gottes nicht in die Gemeinde. Und das ist das Reich, was David versprochen worden war. Ein Reich, das nie mehr zerstört wird. Ein Reich, das nie mehr vergehen wird. Selbst der Jerusalemer Tempel, selbst die Gemeinde in Israel wurde zerstört. Sie haben sich getrennt, nachdem Verfolgung gekommen ist. Aber ein Reich wird niemals mehr zerstört werden. Und das ist das Reich Gottes. Und die Wohnung, die Gott uns gegeben hat. Und wenn du da bist, dann ist Gott zufrieden. Und er ist zufrieden und stolz darauf, dass du einfach nur da bist. In dem Haus, was er für dich gebaut hat. In dem Haus, was für dich vorbestimmt worden war. Und Gott möchte, dass du voll und ganz in deiner Bestimmung bist. Wann bist du es? Wenn du in seinem Reich bist. Wenn du in dem Haus bist, was er für dich hat und was er für dich vorbereitet hat. Und er möchte nicht zurückhalten, er möchte nicht warten, bis du es eines Tages bekommst. Es ist etwas, was er dir gibt. Und das Reich Gottes ist so viel größer und so viel heftiger als jedes Reich, jeder Gemeinde dieser Welt. Das Deutsche Reich war damals so unglaublich groß und so mächtig und es hatte Gewalt über so viele Menschen gehabt. Aber selbst das Deutsche Reich wurde irgendwann gestürzt. Aber das Reich Gottes ist ein Reich, was Menschen mit bloßen Augen nicht erkennen und sehen können, was aber nie mehr zerstört werden wird. Ein Reich, was der König selbst aufgebaut hat. Ein Reich, was von Samen Davids kommt. Und wisst ihr, wie Jesus bezeichnet worden war? Jesus ist kurz vor seinem Tod nach Jerusalem eingegangen und die Menschen haben aus Blättern und aus ihrer Kleidung in Anführungsstrichen einen roten Teppich für ihn aufgerollt, wo Jesus laufen konnte. Und Jesus wurde gelobt und geehrt und gepriesen mit dem Namen, ey, Sohn Davids, und so wurde er genannt. Warum? Zum einen, weil Jesus ein direkter Nachfahre war von David. Wenn ich mich nicht täusche, sind es 14 Generationen genau von David bis zu Jesus hin. Jesus ist aus dem Samen Davids entstanden und Gott hatte damals schon eine Verheißung für David und hat damals schon gesprochen, du willst mein Haus bauen, nein, ich werde dein Haus bauen und das ist mein Reich und es wird durch deinen Samen kommen. Und dieser Samen ist Jesus. Jesus wird mein Reich bringen und dieses Reich wird nie mehr kaputt gehen. Dieses Reich wird nie mehr kaputt gehen. Und Jesus wurde Sohn Davids genannt. In dem Moment wurde er anerkannt, dass er der König ist, weil David für den König steht. Jesus wurde letztendlich verspottet am Kreuz, dass er der König der Juden ist. Aber Fakt ist, dass niemand es leugnen konnte, dass es der König ist. Der König wo? Der König im Reich Gottes, der König in seinem Himmelreich. Und Gott hat für dich und für mich eine Wohnung geschaffen, so wie er für sich selber die Wohnung uns selber in Anspruch genommen hat. So möchte er, dass wir das Reich Gottes in Anspruch nehmen. Er möchte, dass wir in dem Haus leben, was er für uns vorbereitet hat. Er möchte, dass wir in dem Haus sind, was er für uns gebaut hat. Und das ist das Reich Gottes, ein Reich, was nie mehr vergehen wird. Ein Reich, was nicht mehr gestört werden kann. Ein Reich, das unglaublich so groß ist. Und ich sage es euch, wenn du erstmal in diesem Haus wohnst, wenn du erstmal in diesem Reich wohnst, dann wirst du nicht nach einer neuen Wohnung suchen. Dann wirst du jede Stellenanzeige wegwerfen. Warum? Weil du ganz genau weißt, dass es das beste Haus, die beste Wohnung, der beste Ort ist, wo du sein kannst. Weil all das, was du brauchst, in ihm ist. All das, was du brauchst. Und deswegen sagt Jesus im Evangelium, dass das Reich Gottes wie jemand ist, der nach Perlen sucht. Er sucht nach Perlen, er sucht nach Schmuck, er sucht nach Schätzen. Aber irgendwann findet er diese eine wertvolle Schmuckstück und er verkauft all das andere, nur um das eine zu behalten. Es sind so viele verschiedene Reiche gekommen. Ein Reich nach dem anderen, ein Reich nach dem anderen. Aber jetzt mit Jesus hört es auf. Er hat das Reich Gottes gebracht. Und es ist diese Perle, die du behalten solltest in deinem Leben. Weil keine andere Perle es mit dem aufnehmen kann, was das Reich Gottes ist. Gott hat sein Haus dir gegeben und mir gegeben. Und er möchte, dass wir darin wohnen. Er möchte uns damit einen Gefallen tun. Warum? Weil all das, was wir brauchen, voll und ganz schon da ist in seinem Reich. Und er ist bereit, alles zu geben und alles zu tun für uns. Seine Gegenwart ist hier bei uns. Es ist nicht weit, es ist in dir. Aber wann beginnst du damit, in ihm zu sein? Wann beginnen wir, ihm Raum zu geben und ihm einen Ort zu schaffen? Wie wäre es, wenn wir jetzt und hier anfangen und den Rest unseres Lebens weitermachen? Ich möchte uns einladen, aufzustehen und Gott jetzt Raum zu geben, dass er sprechen kann, dass er reden kann, dass er das tun und vollbringen kann, was er möchte. Und wenn er einen Raum betritt, dann wird sich was verändern. Wenn, wo immer Jesus hineingekommen ist, die Menschen wurden geheilt, die Menschen wurden befreit, die Menschen wurden erlöst. Gott möchte in deinem Leben Raum einnehmen, damit er Befreiung, damit er Erlösung und damit er Heilung hineinbringen kann. Gib ihm doch mal Raum und schaff ihn einen Ort. Wenn Menschen über mein Leben sprechen, wenn Menschen über meine Geschichte denken, wenn Menschen meinen Namen hören, dann möchte ich, dass sie mit dem in Verbindung setzen, dass ich ein Herz aus Gold habe, ein Herz nach dem Herzen Gottes. Und das, was David getan hatte, war nicht etwas Kleines, es war Gold wert. Es war Gold wert, was er getan hatte für Gott, Raum zu schaffen und einen Ort zu geben. Und es ist etwas so Einfaches und jeder von uns kann es tun, egal ob er krank ist, egal ob er nicht gebildet ist oder reich ist oder arm ist, egal was für eine Herkunft du hast, es ist etwas, was jeder Mensch tun kann, Gott einen Ort und einen Raum zu schaffen. Und du und ich, wir können Männer und Frauen sein, die nach dem Herzen Gottes sind. Lass uns gemeinsam beten und wir werden in den Lobpreis hineingehen. Halleluja. Und Herr, ich danke dir, Herr, dass selbst der Tempel, Herr, den David für dich gebaut hatte, Herr, nicht gut genug für dich war, Herr. Herr, all das, was du wolltest, sind wir Menschen, Herr. Herr, weil du uns so sehr wolltest, hast du uns erst recht geschaffen, Herr. Hast du uns erschaffen, Herr. Und Herr, du möchtest, Herr, in uns und bei uns sein, Herr. Und dass nichts und niemand mehr uns trennen kann von dir, Herr. Und ich bete Gott, dass wir es vom Herzen begreifen und verstehen, Herr. Herr, wir wollen Männer und Frauen sein, Herr, mit einem Herzen aus Gold, Herr. Wir wollen Männer und Frauen sein, Herr, die bereit sind, Herr, für dich zu opfern und zu geben, Herr, damit du einfach sein kannst in unserem Leben, Herr. Herr, wenn du da bist, Herr, dann wird die Suche ein Ende haben, Herr. Wir werden nicht hier und da schauen, Herr, wir werden zufrieden sein mit dem, wer du bist, Herr, und dass du einfach in unserem Leben da bist, Herr. Und Herr, wir wollen, Herr, Männer und Frauen sein nach deinem Herzen, Herr. Wir wollen, Herr, Männer und Frauen sein, Herr, die einen Ort und einen Raum für dich schaffen, Herr, wo du sein kannst, wo du sprechen kannst, wo du reden kannst, wo du die Dinge ansprechen kannst über unser Leben, Herr, was du schon lange tun möchtest, Herr. Herr, wir wollen nichts zurückhalten, Herr. Wir wollen, dass du dich wohlfühlst, Herr. Und wir beten, Gott, dass du nicht nur ein Gast in diesem Haus bist, Herr. Wir wollen, Herr, dass du jemand bist, der sich da hineingepflanzt hat und der da wohnt, Herr. Halleluja. Herr, unser Leben soll ein Haus für dich sein und nicht ein Hotel, Herr. Und ich bete, Gott, Herr, dass du uns wirklich heute Abend veränderst, dass du uns berührst in Jesu Namen, dass wir verstehen und begreifen, Herr, was du getan hast für uns, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Mit unserem Lobpreis, mit unserem Gesang, Herr, wollen wir dir jetzt nochmal Raum geben, Herr. Wir wollen dir, Herr, die Zeit geben, Herr, dass du das tun und verbringen kannst, was du möchtest, Herr. In deinem Namen, Herr. Amen.